SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Jetzt ist es also offiziell. US-Präsident Joe Biden erlaubt der Ukraine jetzt doch weitreichende US-Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat das am Abend noch nicht direkt bestätigt. Er hat nur gesagt, die Raketen werden für sich sprechen. Wir haben unseren Washington-Korrespondenten Ralf Borchardt gefragt, was die Ankündigung Bidens denn tatsächlich bedeutet.
Es ist auf jeden Fall ein deutlicher Kurswechsel zugunsten der Ukraine. Präsident Zelensky fordert seit Monaten, westliche Waffen auch gegen Ziele tief innerhalb Russlands einsetzen zu können, um sich besser gegen russische Angriffe zu wehren. Bisher hat der Präsident Biden das abgelehnt. Hauptgrund: Bedenken, die USA und andere NATO-Staaten könnten in direkten Konflikt mit Russland geraten. Warum jetzt das Umdenken Bidens? Die New York Times und andere US-Medien berichten übereinstimmend, Grund sei die Verstärkung Russlands durch tausende Soldaten aus Nordkorea. Das sei aus Bidens Sicht eine erhebliche Eskalation von russischer Seite. Um welche Waffen geht es genau? Zunächst laut US-Medien um Raketen vom Typ ATACMS, die in den nächsten Tagen in der russischen Region Kursk eingesetzt werden könnten von ukrainischer Seite. Dort sind auch nordkoreanische Soldaten im Einsatz. Mittelfristig ist die große Frage, ob auch Bidens Nachfolger Donald Trump, der am 20. Januar ins Amt kommt, diesen Kurswechsel der USA zugunsten der Ukraine mitträgt. Trump hat bisher lediglich angekündigt, die Ukraine und Russland möglichst schnell zu Verhandlungen zwingen zu wollen, um den Krieg zu beenden.
Ja, es gibt auch schon Reaktionen aus Moskau auf die Ankündigung aus den USA. Das würde unweigerlich zu einer ernsten Eskalation führen, zitiert die russische Nachrichtenagentur TASS Leonid Slutsky.
Slutsky ist Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten in der Staatsduma. Und weiter, die scheidende Biden-Regierung müsse verstehen, dass sie das Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump vor das Problem stellt, nicht nur den Ukraine-Konflikt zu lösen. Trumps Team müsse möglicherweise eine globale Konfrontation verhindern. Die Genehmigung sei ein beispielloser Schritt, der zum Beginn des Dritten Weltkriegs führen könnte. Das erklärte Wladimir Djabarow, der erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Russischen Föderationsrates. Ebenfalls der Nachrichtenagentur TASS sagte er, Russlands Reaktion würde sofort folgen. Wörtlich ergänzte er, das ist ein sehr großer Schritt. Und die Amerikaner würden ihn wegen eines scheidenden alten Mannes gehen, der in 2 Monaten für nichts mehr verantwortlich sein wird.
Der Beitrag von Björn Blaschke war das. In Deutschland wird auch immer wieder über die Lieferung weitreichender Waffen aus Beständen der Bundeswehr diskutiert. Konkret geht es dabei um Taurus-Marschflugkörper. Kanzler Scholz ist dagegen. Verteidigungsminister Pistorius sagte gestern, das könne man nicht mal eben entscheiden. Da gehe es auch um Geheimhaltung. Die Unionsopposition ist dafür und auch die Grünen würden Taurus offenbar liefern. Das hat der frisch gewählte Kanzlerkandidat Robert Habeck gestern auch nochmal gesagt.
Ich habe schon über die Waffenlieferung entschieden. Das gehörte zu meinem Amt dazu. Und das waren mit die schwersten Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Aber die Antwort auf diese konkrete Frage ist ja.
Habeck ist also schon Kanzlerkandidat. In der SPD ist die Diskussion noch in vollem Gange. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist mit Abstand der beliebteste Politiker in Deutschland, zumindest nach Umfragen. Das ruft diejenigen auf den Plan, die dem sehr unbeliebten Bundeskanzler Olaf Scholz nahelegen, bei der anstehenden Bundestagswahl doch nicht nochmal für die SPD anzutreten. Auch erste Bundestagsabgeordnete aus den Reihen der Sozialdemokraten gehören inzwischen dazu. Sie würden lieber Pistorius als Kanzlerkandidaten sehen. Aber der winkte gestern im Bericht aus Berlin erneut ab.
Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Wir haben einen Kanzlerkandidaten, der ist der jetzige Kanzler. Es läuft alles darauf hinaus. Ich bin mit meiner Aufgabe wirklich sehr zufrieden. Ich bin gerne Verteidigungsminister. Es ist eine Diskussion, die im Gange ist. Es gibt die einen wie die anderen. Ich finde, das ist weder beunruhigend noch ist das irgendwie alarmierend. Das ist ein normaler Zustand in so einer Phase.
Bundeskanzler Scholz hatte schon vorher erneut gesagt, dass er wieder antreten wolle. Und auch SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich hinter Scholz gestellt. Die Parteispitze wolle mit ihm in den Wahlkampf gehen und in den nächsten Tagen den Fahrplan für dessen Kür zum Kanzlerkandidaten festlegen. Das hat Klingbeil in der ARD gesagt. Das Deutsche Studierendenwerk fordert, dass sich die Parteien im bevorstehenden Bundestagswahlkampf und auch eine künftige Bundesregierung mehr mit den Themen der jungen Generation beschäftigen. Andernfalls könnten sich junge Menschen noch stärker den politischen Rändern zuwenden, sagte der Vorstandsvorsitzende Anbuhl den Funke Medien. Derzeit hätten viele junge Menschen etwa mit hohen Mieten und Wohnungsmangel zu kämpfen. Es müsse auch eine BAföG-Reform und ein weiterhin rabattiertes Deutschland-Ticket für Studenten geben. Ein Mann aus Baden-Württemberg ist in Österreich bei einer Bergwanderung tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilte, war der 54-Jährige mit seiner Frau auf dem Brazer Höhenweg unterwegs. Auf einer steilen Graslichtung in 1350 Metern Höhe habe er plötzlich den Halt verloren und sei 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Trotz sofortiger Hilfe sei der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat die ATP Finals in Turin gewonnen. Er schlug den Amerikaner Taylor Fritz glatt in zwei Sätzen. Unser Sportreporter Tim Borgmeier sagt, Sinner war auch der verdiente Sieger.
Sein Gegner Taylor Fritz, der im Halbfinale noch Alexander Zverev bezwungen hatte, machte dem Italiener das Leben im Finale schwer, aber nicht schwer genug. Wenn es darauf ankam, war Sinner vor 15.000 frenetischen Fans einmal mehr der klar bessere Tennisspieler. Am Ende ein 6:4 und 6:4 gegen den US-Amerikaner. Nach zwei Grand-Slam-Siegen, Australian Open und US Open in diesem Jahr, holt Sinner nun also auch den Titel bei der inoffiziellen Tennis-WM und beendet damit 2024 als klare Nummer 1 der Weltrangliste mit großem Abstand vor dem zweiten Alexander Zverev. Allerdings hängt über dem Italiener ein Schatten, der ihn im kommenden Jahr noch einholen könnte. Nach zwei positiven Dopingtests im Frühjahr hat die Welt-Anti-Doping-Agentur Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof gegen Sinner eingereicht. Dem Italiener droht daher eine Sperre von bis zu 2 Jahren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz ziehen in den nächsten Stunden noch ein paar Schauer durch. Später wird es dann aber trocken und da kommt auch manchmal die Sonne durch. In Baden-Württemberg fällt den ganzen Tag über zeitweise Regen. Nur südlich der Donau und in Tauberfranken bleibt es auch mal länger trocken. Temperaturen erreichen wir heute 3 bis 10 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es sind schwierige Zeiten für die deutsche Wirtschaft. Die Konjunktur lahmt, die Wirtschaftsweisen gehen im kommenden Jahr nur noch von einem Mini-Wachstum von 0,4% aus. Deshalb tun sich auch Start-ups in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz immer schwerer, an Geld zu kommen. Die schlechten Konjunkturaussichten und die politischen Unsicherheiten machen der Gründerszene immer mehr zu schaffen. SWR-Wirtschaftsredakteur Marcel Fehr über die Start-up-Szene im Südwesten.
Die Zahl der neu gegründeten Unternehmen im Südwesten war im vergangenen Jahr so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Klingt erstmal gut für die Gründerszene, aber ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, substanzielle Gründungen, also solche, die viele Arbeitsplätze schaffen und größere Finanzierungsrunden nach sich ziehen, werden immer schwieriger. Andreas Kuckertz ist an der Uni Hohenheim Professor für Unternehmensgründungen. Er lehrt, vernetzt und unterstützt Studierende beim Gründen und weiß, welche Probleme die wirtschaftliche und politische Unsicherheit mit sich bringt.
Die lähmt irgendwie auch unsere Innovationskraft. Das heißt, da gibt es viel Unsicherheit darüber, wie es mit der nötigen Förderung weitergeht. Zweite Herausforderung ist, dass die etablierte Wirtschaft natürlich auch mit Unsicherheiten konfrontiert ist. Und das heißt, sie hält sich stark zurück und das trifft dann eben auch Startups.
Weniger experimentierfreudige Kunden und weniger Kapitalgeber, die bereit sind, Risiken in Kauf zu nehmen. Gift für die Gründerszene. Malte Bay ist Gründer des Stuttgarter Startups ManduCare, ein Hersteller von Molke-Drinks für die Darmgesundheit. Die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten sind für ihn und andere spürbar.
Wir merken schon, der Handel und die Endkonsumenten, die sind eigentlich noch freudig auf neue Produkte. Bei Unternehmenskunden sieht das schon ein bisschen anders aus. Da merkt man schon und man hört viel aus der Branche, gerade was auch Getränke und Essenslösungen angeht, dass da viel eingekürzt wird.
Die Zurückhaltung bei größeren Investitionen sei auch bei Kapitalgebern zu spüren. Eine wichtige Starthilfe für Unternehmensgründungen. Auch ManduCare steht kurz vor der nächsten Finanzierungsrunde.
Die Menschen mit Risikokapital, die eigentlich bereit sind, gewisse Risiken einzugehen, auch die werden ein bisschen zurückhaltender. Die schauen auch noch genauer hin, als das vor ein paar Jahren der Fall war, wo man noch gut Geld für eine Idee bekommen hat. Da muss man heute schon ein bisschen mehr darlegen.
Nicht so leicht, denn wer beweisen möchte, dass seine Idee funktioniert, braucht erstmal Geld, um sie auf den Markt zu bringen. Doch viele Investoren wollen erst Geld geben, wenn sie wissen, dass die Idee funktioniert. Malte Bay wünscht sich von Kunden und Investoren mehr Mut.
Ich glaube, ganz wichtig ist es, Vertrauen zu haben in neue Themen. Und bei uns im Konsumgüterbereich ist jeder Kunde ein wichtiger Kunde.
Es geht um die Startup-Mentalität im Südwesten, um die Risikobereitschaft. Aber nicht nur von Kunden und Investoren. Startup-Professor Kuckertz ist überzeugt, dass sich auch Gründerinnen und Gründer mit guten Ideen jetzt nicht verstecken sollten.
Es gibt keine schlechten Zeiten für gute Ideen. Und die Forschung hat eigentlich auch immer gezeigt, dass diejenigen, die in harten Zeiten gründen und das dann eben auch überstehen, denen geht es hinterher umso besser.
Die Forderungen der Gründerinnen und Gründer aus dem Südwesten sind klar. Weniger Bürokratie, mehr Geld und vor allem mehr Risikobereitschaft. Nur so könne sich die Stimmung in der Gründerszene wieder verbessern.
Marcel Fehr aus der SWR Wirtschaftsredaktion war das.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute Abend startet der G20-Gipfel in Rio de Janeiro. Der Kampf gegen Hunger, Armut und den Klimawandel stehen ganz oben auf der offiziellen Agenda des Gipfels. Für Europa geht es darüber hinaus vor allem um Handelsfragen und geopolitische Interessen. Aber natürlich auch um die Ukraine, berichtet Katrin Schmidt.
Dass US-Präsident Biden der Ukraine offenbar die Genehmigung erteilt hat, weitreichende US-Waffen gegen Ziele tief im russischen Gebiet einzusetzen, macht den Krieg auf europäischem Boden nun auch zu einem Top-Thema in Rio. Gespannt werden die Reaktionen etwa vom Bundeskanzler Scholz und den EU-Spitzen zum Auftakt des Gipfels erwartet. Für EU-Kommissionschefin von der Leyen ist es auch in Handelsfragen ein entscheidendes G20-Treffen. Letzte Steine sollen hier aus dem Weg geräumt werden, um das Mercosur-Freihandelsabkommen noch in diesem Jahr unterschreiben zu können. Neben G20-Gastgeber Brasilien gehören Argentinien, Uruguay und Paraguay zu den Mercosur-Staaten. Das Abkommen zwischen ihnen und den EU-Ländern dürfte das Handelsvolumen um bis zu 30% erhöhen. Die Europäer würden laut EU-Berechnungen jährlich rund 4 Milliarden Euro weniger Exportzölle zahlen. Gerade angesichts eines drohenden Handelskonflikts mit den USA unter dem künftigen Präsidenten Trump und den Spannungen mit China gilt das Mercosur-Abkommen als geopolitisch besonders relevant. Stößt aber auch innerhalb Europas auf Kritik. Vor allem Frankreich und Österreich befürchten, dass mehr Agrarprodukte aus Südamerika die heimischen Bauern benachteiligen.
In Rio de Janeiro beginnt heute also der G20-Gipfel. Da wird es für Bundeskanzler Scholz viel um Außenpolitik gehen. Innenpolitisch könnte das für ihn zumindest eine kurze Verschnaufpause sein, glaubt unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bobnikschas.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Einfach mal wegfahren, 3 Tage Pause machen vom Alltagstrott. Wer von uns würde da schon Nein sagen? Noch dazu bei diesem trüben, kalten Novemberwetter. Auch der Bundeskanzler nimmt sich ab heute 3 Tage Auszeit. Schon klar, ein G20-Gipfel ist alles andere als ein All-Inclusive-Urlaub. Vielleicht aber fühlt es sich für Olaf Scholz in Rio genauso an. Knapp 2 Wochen nach dem Koalitionsbruch und all den Querelen um den Neuwahltermin danach. Noch entspannter wäre die Brasilienreise für Scholz aber, wenn seine Partei ihn schon offiziell zum Kanzlerkandidaten gemacht hätte. Bisher aber hat die SPD-Spitze auf einen solchen Beschluss verzichtet. Auch wenn sich führende Köpfe redlich darum bemühen, die Diskussion um einen möglichen Kanzlerkandidaten Pistorius zu zerstreuen. Gelingen will es ihnen bisher nicht so wirklich. Nun meldete sich am Wochenende auch noch Ex-Parteichef und SPD-Schwergewicht Franz Müntefering zu Wort und brachte nonchalant eine Kampfabstimmung gegen Scholz ins Spiel als gelebte Demokratie. Rückenwind sieht anders aus. Vielleicht kommt Olaf Scholz mit dem wenigstens aus Rio zurück.
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Jim Bobnikschas. Ministerpräsident Winfried Kretschmann verleiht Bad Krozingen heute Abend die Ernennungsurkunde zur großen Kreisstadt. Diesen Titel darf die baden-württembergische Kurstadt ab 1. Januar 2025 tragen. Eine der Voraussetzungen dafür, mehr als 20.000 Einwohner. Aus dem Studio Freiburg berichtet Sophia Möhle.
Der neue Titel bringt neben Prestige und Attraktivität als Wohnort und Wirtschaftsstandort auch mehr Verantwortung und mehr Selbstverwaltung. Als große Kreisstadt ist Bad Krozingen künftig für einige Bereiche zuständig, die bisher das Landratsamt übernommen hatte, zum Beispiel fürs Baurecht, Ausländerangelegenheiten oder das Gaststättenrecht. Für die Bürgerinnen und Bürger werden die Wege also kürzer, die Arbeit für die Verwaltung wird aber mehr. Deshalb wurden extra 11 neue Stellen geschaffen und das Rathaus vergrößert. Außerdem wird Bürgermeister Volker Kieber dann zum Oberbürgermeister, ein neuer erster Bürgermeister wird noch gesucht.
Autofahrer auf der B10 zwischen Karlsruhe und Wörth brauchen in den nächsten Monaten noch mehr Geduld als bisher. Heute startet der 2. Bauabschnitt für die Erneuerung der Brücke über die Alb. Ecker hat Jaime.
Die B10 führt exakt 32 Meter lang über das Lüsschen Alb. Das marode gewordene Brückenbauwerk muss abgebrochen und neu gebaut werden. Die Arbeiten dafür sind im Oktober gestartet. Ab heute werden Übergänge über den Mittelstreifen geschaffen, damit die beiden Fahrspuren Richtung Rheinbrücke auf die Südseite der Bundesstraße gelegt werden können. Dort soll ab Dezember der komplette Verkehr auf der B10 täglich rund 60.000 Fahrzeuge rollen. Die Maßnahme ist notwendig, um den nördlichen Teil der Albbrücke abzureißen. Laut Regierungspräsidium belaufen sich die Kosten auf rund 8 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für März 2026 geplant.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.